So, ja, läuft. Ah, ich mache es mal noch ein bisschen leise, dass es keine Peaks gibt. Also normalisieren ist ja für dich eher das geringste Problem, ne? Sondern lieber ein Stück zu leise als.
Genau, lauter werden geht
Ja.
immer übers Steuerung, kriegst du
Okay,
nicht mehr
alles
raus.
klar. Gut.
Gut. Jan, bei dir die Aufnahme läuft? Läuft. Dann herzlich willkommen an Bord.
Omni Direkt. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts von Omni Direkt. Mein Name ist Dennis Kraus und mit mir in der Leitung der geschätzte Kollege Sünder und der geschätzte Kollege Lamalfa. Moin, ihr beiden.
Moin.
Moin in den Norden, moin in die ganze Republik.
Wie sieht's aus, ihr Lieben? Wollen wir mal kurz ein Recap oder wie auch immer man das auf cool nennt, machen? Ich glaube, es war der 11. Juni, da standen die Telefone vormittags nicht mehr still, zumindest bei mir nicht und ich glaube bei dir, Jan, auch nicht. Die Nachricht, Demant kauft Kind, war auf einmal überall. Wir haben eine Reuters-Meldung gesehen, wir haben andere Meldungen im Netz gesehen, viele Telefonate geführt. Was hat denn das so bei euch ausgelöst?
Ja, also ich war erstmal überrascht. Interessanterweise, ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber ich hatte ja, als ich meinen Meistertitel erworben hatte, tatsächlich mal ein Bewerbungsgespräch bei Kind.
Ach was.
Und es war auch so, dass, also es war sogar ein sehr ranghoher Mensch, der da mit mir gesprochen hat. Also ich glaube sogar der wichtigste Mann in Deutschland. Ich will jetzt hier keinen Namen nennen. Also fand ich das sehr beeindruckend, dass sie sich da so viel Zeit dafür nehmen auf so hoher Ebene. Das hat offensichtlich für die einen sehr hohen Stellenwert. Und letzten Endes war es dann so, dass das Gespräch so lief, dass ich dann auch noch so angemerkt habe, dass ich ja auch noch verschiedene andere Skills habe. Ich bin ja auch PR-Texter, Buchautor und so weiter. Ich kann auch schreiben und so weiter. Und da hat er dann so gemeint, so ziemlich wörtlich, wir sind nicht auf der Suche nach kreativen Multitalenten. Und dann habe ich schon gedacht, okay, dann bin ich wahrscheinlich nicht der Richtige. Und es hat sich halt eben rausgestellt, aus diesem Gespräch heraus, dass sie das sehr systematisch machen, die Leute so auszubilden, dass sie genau diesen Unternehmensvorgaben entsprechend arbeiten. Das
Ja.
kann ich auch total gut verstehen, weil du hast ja eine Marke, eine große Marke mit einer großen Bekanntheit.
Ja.
Das finde ich eigentlich das Krasse. Also damit kauft sich jemand eine wirklich bekannte Marke, also vielleicht sogar die bekannteste Hörgeräte.
Würde ich sagen. Ich würde sagen, es ist die einzige echte Marke unserer Branche nach draußen. Also
Ja.
jeder von unserer aller Eltern oder deren Freunden, so die wir kennen, wissen wer oder was Hörgeräte Kind oder kennen Kind und denken an Martin Kind und Hörgeräte und vielleicht auch noch an Hannover 96. Aber echt bekannt. Also
Ich bin jetzt halt mal gespannt, ob diese Grundphilosophie, die die Firma Kind hatte, sich jetzt ändert. Denn was ich rausgehört habe in diesem Bewerbungsgespräch war, dass es schon ein sehr, sehr großer Teil des Umsatzes durch Basisgeräte erzielt
Ja.
wird. Und dass es da dann deshalb so gut funktioniert, weil das alles so straff organisiert ist und weil die Mitarbeiter so geschult werden. Ich sage jetzt mal, ich meine das jetzt gar nicht böse, aber dass diese Basisgeräte einfach schnell durchgekloppt werden, so sage ich mal, ne?
Ja.
Und also es dann, wenn du mit Basis arbeitest, dann kann ja nur die Masse den Umsatz
Ja.
machen. Und jetzt bin ich mal gespannt, ob es vielleicht ein Philosophiewechsel gibt, weil solche Marken wie Oticon, die leben ja nicht von ihren Basisgeräten, sondern die leben davon, dass sie in Hightech, also im Hochpreissegment, tolle Technologien haben, ob die da vielleicht auch etwas verändern, dass sozusagen die Absatzstrategie sich ein bisschen verändert.
Also dem Kundengeschmack würde ich sagen, käme es deutlich entgegen, wenn man mal überlegt, welche Generationen jetzt vor der Tür stehen an Leuten. Und ich mir überlege, ob ich ein Babyboomer wäre, ob die sich alle nur mit Kassengeräten da zufrieden geben wollen.
Es wird auf jeden Fall interessant zu beobachten, wie das sich da weiterentwickelt. Ne?
Also die Frage ist letzten Endes, was ändert sich? Nicht ob, sondern was ändert sich de facto?
Richtig.
Da stehen ja viele Fragen im Raum. Ne? Kind ist aktuell der größte Ausbilder der Branche. Wird dieser Kurs weiter beibehalten oder nicht? Das wird sicherlich die Zukunft zeigen müssen. Ne? Dann kann man sich ja auch fragen, wie Demant umgehen wird mit all den anderen Geschäften, die sie schon haben in Deutschland, weil man hat ja immer gedacht, Audi Car, die Marke, die Demant für Retail auch im Ausland nutzt, wäre dann eben das, was irgendwann hier auch mal überall draußen dran stehen würde. Aber mal ehrlich, ich kaufe ja nicht Kind, um die Marke runterzunehmen von der Flagge. Ne? Also auch eine interessante Frage. Und so gibt es da, glaube ich, ziemlich viel, worüber sich da die Leute Gedanken machen. Ich bin gespannt.
Genau.
Eins ist auf jeden Fall klar, die haben damals, während ich dieses Gespräch hatte, auch schon sehr viel mit Oticon und Demann-Produkten gearbeitet.
Ja, ja.
Also es ist jetzt nicht so, dass da irgendwas komplett neu reinströmt, was da vorher nicht stattgefunden hat.
Naja, man sieht, wie innerhalb sich von kürzester Zeit irgendwie schon ein paar Dinge ändern können. Im Januar war so etwas noch gar nicht absehbar. Jetzt sind die Dinge so, wie sie sind und nichtsdestotrotz gilt, die besten Zeiten stehen der Branche eigentlich erst bevor.
Zumindest was den Absatz angeht. Ne?
Genau.
Aber eine andere große Frage, und damit können wir jetzt ja im Grunde auch schon auf unsere eigenen Themen überleiten, ist ja auch, wird das Personal in Gänze dort bleiben? Also ne, wir erinnern uns ja, wie das bei dem anderen großen Fialisten war, als der gekauft wurde, konnte man danach ja auch hier und da auf Leute treffen, die erzählt haben, sie haben da auch mal gearbeitet, jetzt aber nicht mehr.
Ja.
Und wie gesagt, ich hatte es eben schon erwähnt, Kind einer der größten Ausbilder der Branche. Jan, du warst beim Hörhaus Regensburg ganz und gar nicht Großfialist in dem Sinne, wie wir eben darüber gesprochen haben.
Nö,
und dich hat ins Gespräch geführt mit Thomas Wittmann unter anderem die total interessante Geschichte, dass das Hörhaus Regensburg 3 iranische Auszubildende hat. Erzähl doch mal, hat er dir das erzählt? Woher wusstest du das überhaupt und worüber habt ihr gesprochen?
Naja, also es spricht sich ja schon auch innerhalb der Branche rum, dass ich ja momentan auf dem Thema Ausbildung ein bisschen herumreite. Und eben deswegen bekam ich irgendwann mal die Info über indirekt zunächst, dann direkt über Thomas Wittmann, dass sie eben diese 3 iranischen Auszubildenden hatten. Die sind also gar nicht aktiv auf mich zugekommen in dem Fall. Und
ja.
Als wir dann in Kontakt waren, war glasklar, ich fahre darüber, weil 3 iranische Azubis, da muss eine Story hinten dran stecken. Ne? Hast du nicht jeden Tag.
Ja.
Also bin ich dann irgendwie im Frühjahr darüber und hatte noch nicht mal die Gelegenheit, eine derjenigen der 3 kennenzulernen, weil sie zum ersten Mal nach über einem Jahr überhaupt erst in Lübeck war.
Mhm.
Und wir hatten uns an dem Tag dann zum Interview getroffen. Und die Story, muss ich sagen, die hat mich schon schwer, schwer umgehauen. Beginnen damit, dass wir viel über Ausbildung geredet haben und mir Thomas Wittmann mehr als überzeugend und im Gegenteil, also ich denke, er hat noch untertrieben, gezeigt hat, wie viel Aufwand nur das Hörhaus da betreibt und gerade mal, ich betone, gerade mal 7 oder 8 Azubis im Jahr zu kriegen.
Sie haben wie viele Geschäfte?
Die haben
30 so ungefähr?
Eben, sie schaffen es gerade, jeden 4. Geschäft gerade einmal mit einem Azubi zu bestücken. Und er sagt mir, früher habe ich für jedes Geschäft 8 bis 10 Leute zur Bewerbung gehabt.
Mhm.
Heute schaffe ich nun, bin ich glücklich, wenn ich jedes 4. Geschäft überhaupt bestücken kann.
Ja.
Das zeigt eigentlich.
Wahnsinn.
Ja, genau. Das zeigt doch ein Stück weit die Dramatik, die da am Arbeitsmarkt da steckt. So. Und wenn du dann noch weißt, dass davon 3 sogar noch Iraner sind, muss ich noch mehr erzählen?
Ja, wobei, das sind ja gute Leute, ne? Also gut, du hast natürlich die Sprachbarriere, aber so die Schulbildung, die mitbringen, das höre ich auch aus anderen Branchen, ist schon ganz schön gut. Also ich
genau, und das war ja dann der Oberknaller, nachdem du dann irgendwie schon über eine Stunde allein nur über die Ausbildung geredet hast, noch kein Wort über Iraner, kommt er dann mit den 3 Iranern um die Ecke und die Story, da kann ich nur jedem sagen, pfeift euch das rein, ihr liebe Leser.
Ich würde gerne einen Hinweis geben.
Ja, komm,
und
leg
zwar,
los.
Es hat auch etwas mit dem Film Der Medikus zu tun. Mehr wollen wir an dieser Stelle dann mal nicht verraten und einfach sagen, liebe Leute, lest es nach. Es ist echt interessant, was Thomas Wittmann
ich
da erzählt.
Ich bin noch frecher. Jeder, der es liest, wird beim Medicus anfangen und wird bei den Nachrichten der letzten Woche aufhören.
Ja, ja, so viel kann man da sagen. Aber Thomas, du hast ein völlig anderes Thema bearbeitet dieses Mal, unter anderem. Es geht um Gaming. Halleluja, Gaming und Hörakustik, was ist da los?
Ja, erstmal die Frage, seid ihr Gamer? Zockt ihr ab und zu mal?
Ich nicht.
Nope.
Ja, aber wir wissen ja, nicht zuletzt durch den Vermieter unseres Büros, dass E-Sports ein Riesenthema ist, wo auch eine Menge Geld drin steckt. Nur wir beide jetzt hier sind da irgendwie überhaupt nicht infiziert gewesen bisher.
Außerdem will ich jetzt mal Advocatus Diaboli spielen.
Bitte.
Ihr wollt mir weismachen, dass ihr niemals irgendwo mit dem Smartphone im Wartezimmer sitzt und irgendwelche Steinchen hin und her schiebt?
Ja, never ever. Mach ich nicht.
Okay, dann seid ihr nämlich, gehört ihr zu den 47% der Deutschen, die nicht spielen. 53% spielen mindestens gelegentlich. Also ich habe ein paar Zahlen dazu praktisch erfahren.
Wie viele spielen gar nicht?
Also 47%, 53 spielen mindestens gelegentlich. Wenn man es dann aber nach Alterskohorte anschaut, ist es so, dass die 16- bis 29-Jährigen, da spielen 91%.
Den sind wir ja nur knapp entwachsen.
Und jetzt dachte ich so, naja gut, im fortgeschrittenen Alter wird es dann deutlich weniger, aber auch bei den über 65-Jährigen sind es 19%, die spielen. Also es ist ein Riesenthema und jetzt ist natürlich die spannende Frage, was zum Teufel hat es mit Hören zu tun? Und da habe ich dann, ich bin in so einem WHO-Newsletter angemeldet und die WHO hat ja einige Standards entwickelt, die Lautstärkebelastung angehen und die mit Technik zusammenhängen. Also zum Beispiel, dass man das Gehör nicht mit Kopfhörern schädigt und so. Gibt es halt bestimmte Standards, die WHO, die sind jetzt auch schon ein paar Jahre alt und sind etabliert und das haben sie jetzt speziell nochmal für Gaming gemacht. Und ja. Als ich das gehört habe, war ich einfach nur so neugierig, weil ich dachte, warum muss jetzt Gaming nochmal separat angegangen werden? Und jetzt ist mir diese Dimension des Marktes überhaupt erstmal bewusst geworden. Also ja. Der Gaming-Markt in Deutschland hat 2023 10 Milliarden Euro umgesetzt. Das ist schon eine Hausnummer. Und Dennis, du sprachst von E-Sport.
Ja.
Das ist ja auch, was mir war. Eigentlich nie richtig klar, dass Gaming auch ein Sport sein kann, ja.
Doch, so richtig mit Preisgeldern und allem. Das ist völliger Irrsinn.
Und ist gar nicht mal so
Asien viel größer als hier, aber auch hier nicht mehr ganz klein.
Ja, im Jahr 2025, allein in diesem Jahr, wurden weltweit 1,68 Milliarden Dollar an Preisgeldern ausgezahlt.
Wir sollten auch Zocker werden, Gamer.
Wir sollten endlich was Anständiges lernen und Zocker werden, ne? Weil es gibt zum Beispiel einen von den Typen, der hat schon 7 Millionen damit verdient.
Ja.
Jetzt kommt aber der große Haken, was das jetzt mit dem Hören zu tun hat. Und zwar sind für viele Games, ist das Hören wichtig, weil du halt eben auch akustische Signale hast und die setzen ihr Gehör einer dauerhaften Belastung aus. Und es gibt ja gerade so Games, wo dann viel geschossen wird und so weiter, so Ego-Shooter. Und da gab es überhaupt keine Sicherheitsstandards, um das Gehör zu schützen. Und es hat sich halt eben gezeigt, dass ganz viele von diesen Gamern zum Beispiel Tinnitus entwickelt haben. Mhm. Und deswegen hat die WHO gesagt, wir müssen da was machen und wir müssen uns das Gaming als separates Phänomen angucken. Warum? Im Gegensatz zu Filmen oder Musik ist es so, dass beim Gaming mehrere Klangebenen praktisch zusammenkommen.
Ja.
Und da gab es einen Gamer, der hat, also es gibt ein Spiel, das heißt Counter-Strike.
Mhm.
Das ist irgendwas, ist glaube ich sowas Terroristenabwehrmäßiges oder so.
Ich glaube, es ist auch ein Ego-Shooter.
Es ist ein Ego-Shooter, genau, aber den mehrere Leute miteinander spielen.
Genau.
Und da sind wohl zum Beispiel Schrittgeräusche ganz wichtig.
Aha.
Die sind aber leise. So, jetzt haben die ihre Kopfhörer auf, machen die so laut, dass sie leise Schrittgeräusche hören und wenn dann irgendwas explodiert, kriegen die was weiß ich wie viel Dezibel da drauf gebombt.
Ja.
Und dann kam ein findiger Gamer, der einen Tinnitus entwickelt hat deshalb, der aber selbst Programmierer war, auf die Idee, ich programmiere jetzt so ein Add-on, was sozusagen den Klang absenkt, wenn nicht die leisen Geräusche da sind, die ich brauche.
Ja.
Und das Ding ist plötzlich mehrere hunderttausend Mal runtergeladen worden. Und da sind auch die Game-Hersteller drauf aufmerksam geworden, Moment mal, da existiert ein Bedarf. Und jetzt sagt halt die WHO, wir machen auf verschiedenen Ebenen, also das könnt ihr in dem Artikel in der Omnidirekt dann genauer nachlesen, ich will das jetzt hier gar nicht groß ausbreiten, aber der Standard sieht halt so aus, dass einmal geguckt wird, was gibt es für Geräte, wo es abgespielt wird. Dazu zählen auch natürlich Mobilgeräte. Deswegen habe ich vorhin gefragt, ob ihr auch nie im Arztwartezimmer auch mal dattelt oder so. Ja. Mhm. PCs, Spielekonsolen, also die Hardware-seitig muss schon ein sozusagen ein Sicherheitsfeature eingebaut sein, aber auch softwaremäßig. Ja. Die Gamer müssen darüber informiert werden, dass sie ihr Gehör belasten ab einer gewissen Dauer und so weiter. Und diese Geräuschebenen sollen separat einstellbar sein bei den Spielen. Also ich soll einstellen können, ich will die Explosionen gar nicht so laut haben. Die regle ich jetzt mal runter. Ja. Dafür mache ich aber andere Hintergrundgeräusche und die Musik ein bisschen lauter oder so.
Ja.
Also es ist ein komplexes Thema, wo ich einfach von der Tragweite überrascht war, was das für ein Riesenthema in unserer Gesellschaft ist und wie stark teilweise sicherlich da auch Hörverluste durch entstehen und auch Tinnitus.
Kann ich mir gut vorstellen. Als du das erste Mal das Thema erwähnt hattest mir gegenüber, da dachte ich noch so, hä, was wird das wohl? Aber dann dachte ich mir, okay, wenn du bei diesem Meeting, was da online abgehalten wurde, wo du dabei warst, mir dann erzählst, was da los war, wird da wahrscheinlich deutlich mehr Licht ins Dunkel kommen. Und jetzt im Nachhinein, wenn ich das gelesen habe, finde ich das total einleuchtend.
Bei diesem Meeting von der WHO, wo sie den Standard vorgestellt haben, da sprach unter anderem eine, haltet euch fest, E-Sport-Ärztin.
Ah.
Also es gibt Ärzte, die sind spezialisiert, Krankheiten oder Symptome zu behandeln, die Leute haben, die zu viel E-Sport machen.
Was ist denn das denn, wenn man zu viel drückt irgendwie am, keine Ahnung, gibt es Joysticks oder nee, Tastatur ist es ja wahrscheinlich.
Ja, ich denke halt tatsächlich, dass Tinnitus ein großes Problem ist. Mhm. Stresssachen, vielleicht auch, keine Ahnung, Sehnscheidenentzündung, was da alles hinten dranhängen kann, aber also was ich damit sagen will, ich habe es ehrlich gesagt nicht ernst genommen.
Ja, ja.
Nachdem ich das Seminar besucht habe, habe ich es plötzlich ernst genommen und das habe ich versucht auch dem Artikel irgendwie rüberzubringen, ja, dass das wirklich ein großes Thema ist, was viele Leute betrifft.
Eben, ne? Wie gesagt, E-Sports, Riesenthema in Asien, sicherlich noch deutlich größer als hier, aber wenn man das Ganze global betrachtet, schon für sehr, sehr viele Menschen relevant, würde ich sagen. Ne? Naja, ich kann euch auch was berichten. Ich war...
Ich wollte gerade fragen, was hast du denn eigentlich den ganzen Monat getrieben, mein Lieber?
Ich war nicht nur im Urlaub, ich war auch vorher noch in Berlin. Bernaphon hatte eingeladen zum The Sound Experience Event. Und da hieß es so im Vorfeld, wir machen Berlin zum Klanglabor, abseits der Touristenpfade und so weiter. Ich war gespannt und wurde absolut nicht enttäuscht, muss ich sagen. Also man muss sich das so vorstellen, Bernaphon hat so knapp 100 Kundinnen und Kunden, Repräsentanten von Einkaufsgemeinschaften und so weiter eingeladen nach Berlin. Es gab dann Freitag, Samstag dieses Event. Freitagmittag bei der Begrüßung gab es einen kleinen Vortrag so zum Rebranding von Bernaphon, weil ja, ne, man weiß ja, unter dem Logo steht ja jetzt auch The Sound Experience. Und dann ging es im Grunde los mit den Klangerfahrungen und ach, da konnte man dann an so einem DJ-Workshop teilnehmen, was echt witzig war. Und auch wenn ich mich da so umgeguckt habe, hatten da alle Leute riesen Spaß dran. Ne? Mit diesen Pioneer-Dingern, weißt du, wo du so zwei so CD-Player-artige Teller da drauf hast und naja, ne, wie matche ich Beats? Völlig unromantisch. Man drückt auf eine Taste und dann laufen sie in der gleichen Geschwindigkeit. Nichts mehr mit Pitchen, Anhalten und wie man das noch mit Schallplatten gemacht hat. Aber wie auch immer, es war witzig. Dann war ich bei so einer Field-Recording-Session. Das war auch interessant. Mein persönliches Highlight aber, um da schnell hinzukommen, das erste war, wir haben die Hansa Studios besucht. Sicherlich eines, wenn nicht das legendärste Musikstudio in Deutschland. Ne, David Bowie.
Warum?
Also erstmal so, die Liste der Klienten ist beeindruckend, weil es halt auch viele internationale sind. Allen voran so jemand wie David Bowie hat da sein Heroes-Album aufgenommen, inklusive dem Titeltrack, aber auch Depeche Mode haben da Alben aufgenommen, auch das, wo People Are People drauf ist und so weiter. Bonnie M.
Ach,
war
wirklich?
Da, Falco, ja, aber auch viel Schlager und halt auch, also so, es gibt ja kaum noch diese großen, krassen Musikstudios und das ist halt eins davon. Ey, da steht eine SSL-Konsole mit, ich glaube, 56 Kanälen. ne, SSL 4000E, so, also jeder, der irgendwie ein bisschen was von Engineering versteht, der ja, kriegt jetzt auf jeden Fall erhöhten Speichel,
feuchte Träume.
Erhöhten Speichelfluss, würde ich mal sagen, wenn er an eine SSL 4000E denkt. Und ey, was da so rumsteht in dem Studio, ne? 2 Studer-Bandmaschinen, 24 Kanal habe ich gesehen, diverse geile Urei-Kompressoren, geiler Steinway-Flügel, der auch auf ganz vielen Platten zu hören ist, die da aufgenommen wurden und so. Also ey, ich liebe das einfach, weißt du, das ist so, andere Leute wären gerne mal im Cockpit oder auf der Brücke der Enterprise.
Dann ist im Spielzeugladen,
genau, und ich bin dann halt in so einem Hansa-Studio und stehe vor diesem Pult und denke, Alter, wie geil. Man muss sich auch mal vorstellen, was das so für Werte sind, ne? Also so ist, früher hieß es immer, ein Kanalzug von so einer SSL-Konsole kostet so 12.000 bis 16.000 Dollar mal 56, ey, und dann hast du das Ding noch nicht bei dir aufbauen lassen. Also das ist schon derbe. Na, und das andere, also wir waren dann auch ganz witzig im Berliner Dom bei einem Licht- und Klangbad, da wurde es dann so ein bisschen spirituell esoterisch. Eigentlich überhaupt nicht mein Ding, aber lest es nach, es hat auch bei mir etwas gemacht. Und dann waren wir am Schluss auch noch bei Eve Audio, das ist so ein Hersteller, der Studiomonitore baut, so weit, so cool. Vielleicht sind meine nächsten Studiomonitorboxen Eve Audio, wer weiß. Aber ey, die haben einen Hallraum da bei sich. Wenn da ein Mensch alleine drin ist und ordentlich in die Hände klatscht, steht der Hall bis zu 18 Sekunden lang im Raum. Sebastian Wiesner war da vom Bernaphon, ne, Produkttrainer, Software-Schulungstrainer und so weiter, und hat da etwas erzählt. Ey, alleine ihm normal zuzuhören in so einem Raum, ey, nach ein paar Silben suppt die Sprache schon von diesem Hall zu und so. Na, und dann konnte man, das war dann so der erste Moment, wo man dann wieder erinnert wurde, dass man ja auf der Veranstaltung eines Hörgeräteherstellers ist, konnte man dann mal hören, wie Bernaphon Viren-Geräte, das ist die vorletzte Generation, wenn ich das richtig auf die Kette kriege, mit so einer Geräuschkulisse umgeht, und dann Bernaphon Encanta, die ganz aktuellen. Ne? Ist natürlich klar, mit Viren bist du da völlig verloren. Echt geil, coole Atmosphäre, hat Spaß gemacht. Aber ich würde ganz gerne zum Schluss noch einmal ganz kurz, Jan, auf eine andere Geschichte von dir zu sprechen kommen. Actric, ein neues Labor am Himmel. Was ist da los? Zumal alte Bekannte stecken dahinter, oder?
Was heißt alte Bekannte? Du meinst im Sinne, dass wir schon mal darüber berichtet haben? Ja, das schon in jedem Fall. Also ich war wieder mal bei Zengerle und Riederer. Da haben wir schon darüber berichtet an alter Wirkungsstätte, wenn ich mich noch recht entsinne. Und die haben jetzt, nachdem sie jetzt ein paar Jahre ihre Geschäfte, 11 an der Zahl haben sie mittlerweile, sind sie auf den Gedanken übergegangen, Otoplastiken selbst fertigen zu wollen. So, bis dahin soweit so gut. Man ja nicht die Ersten mittlerweile, ne? Und in jedem Fall haben sie dann irgendwie schön zur Eröffnung eingeladen, und ab dem Zeitpunkt wird es spannend. Denn zu meiner Überraschung habe ich nicht nur alle Labore Deutschlands irgendwie dort treffen können, sondern sie haben da schon etwas auf die Kette gekriegt, wo ich sagen kann, boah, das hat noch niemand. Und das wäre...
Du redest von dem Bestellkonfigurator.
Jawohl, ein Bestellkonfigurator, den sie haben entwickeln lassen mit einem eigenen Software-Ingenieur. Also das ist eine Eigenlösung aus einem Hörakustikfachbetrieb. Und das ist, also zum einen reden wir darüber, dass wir kein irgendwie, ich sag mal, digital abgebildetes Bestellformular vor uns liegen haben, sondern wirklich einen 3D-Konfigurator, wo du vom Hörer bis zur Bohrung, Farbe, was du willst, direkt abgebildet so drin siehst. Deswegen haben die auch 5 Millionen verschiedene Hintergründe da mit eingebaut. Das ist schon mal krass. Ja, also wenn die Bohrung oder eine Hörerlänge X, 8 mm, was du 0,8 haben soll oder eine 0,6er Bohrung oder was auch immer, ist alles abbildbar durch dieses 3D-Modell.
Das heißt also, ich sehe das Produkt, bevor es überhaupt hergestellt ist in der fertigen...
Jawohl,
Okay.
Njam, 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 gell? Das gefällt dir.
Das gefällt mir, absolut, weil du hast ja immer so diesen Moment als Hörakustiker, du bestellst bei irgendeinem Labor was, du hast zwar diese Angaben gemacht, wie groß die Bohrung ist und so, dann kommt das Ding an und denkst so, habe ich mir vielleicht anders vorgestellt, ja.
Genau, also es ist wirklich, also ich habe nicht schlecht gestaunt. Und das ist dann noch darüber hinaus idiotensicher aufgebaut, also selbst ich könnte das, Thomas.
Und ist das Labor nur zur Versorgung, nenne ich es mal, der eigenen Fachgeschäfte gedacht oder kann da jeder sich jetzt an die wenden?
Jeder darf sich gerne an sie wenden, hintendran mit dem Versprechen, dass das Ganze noch eine direkte ERP-Schnittstelle bekommt.
Okay.
Bist du jetzt glücklich, Thomas?
Ja, das heißt also, ich könnte, je nachdem, ob ich jetzt, sagen wir mal, Asego oder was anderes verwendet, könnte ich direkt damit das schon verbinden.
Das ist jetzt ein zeitnahes Versprechen, das Sie bei uns im Heft abgegeben haben.
Ja. Respekt, sag ich mal. Also
Respekt,
würde ich mir gerne mal angucken bei Gelegenheit.
Also ich habe Spaß gehabt, sagen wir es mal so rum. Also das ist, es ist, was mich an der Nummer da erstaunt, ist die Tatsache, wir haben so viele Akteure am Markt und das ist so ein Thema, das ich seit Jahren schon höre und wo sich ganz viele beschweren, egal in welcher Hinsicht. Und ich finde es wieder mal sensationell. Die Lösung kommt wieder aus dem Hörakustikfachgeschäft.
Wahnsinn, ne?
Wahnsinn. Jedes Mal ist es die kleine Lösung aus dem Geschäft heraus, nie die große.
Ja.
Also das wieder mal Respekt, also hat
wundervoll.
Mir Spaß gemacht.
Dann lass uns doch genau an dieser Stelle einen Cut machen, wie man so schön sagt. Und alles Weitere nachzulesen in der aktuellen Ausgabe der OmniDirect. Seit heute digital verfügbar, gedruckte Version folgt in Kürze. Und wir müssen ja jetzt weitermachen, damit das nächste Heft wieder interessant wird.
Nach dem Heft ist vor dem Heft, heißt es immer in OmniDirect-Redaktionskreisen.
Richtig, richtig. Und insofern, meine Lieben,
an die Arbeit.
In diesem Sinne, ciao, ciao.
OmniDirect.